Ein Thema, was wir sehr stark leben, ist einfach Identifizierung mit der Story.
Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Ich grüße euch, ihr hört eine neue Episode des Podcasts von Automotive Insights, heute mit einem tiefen Format, ein Interviewformat, und wir haben heute Lasse Diener aus Köln zu Gast. Lasse Diener ist Gründer und CEO von bezahl.de, 2018 gegründet, mit Ulrich Schmidt zusammen. Wir sprechen heute über das Geschäft Zahlungs- und Forderungsmanagement, genau das ist nämlich, was das Unternehmen von Lasse macht. Ich grüße dich erstmal.
Hallo Kai. Ja, genau. Aus Köln nach Köln. Freue mich, dabei zu sein. Grüß dich.
Genau. Ja, schön, dass das geklappt hat heute. Gut, ihr seid seit 7 Jahren im Markt. Ein bisschen was zu den Hintergründen des Unternehmens. Ihr nennt euch die Affinity Group. Das Angebot selber ist bezahl.de, über das wir heute sprechen wollen. Und speziell das, was es an Benefits und an Mehrwert für Autohäuser bieten soll. In den letzten knapp 7 Jahren hat sich da einiges entwickelt. Es sind auch große Summen an Investitionsgeldern eingesammelt worden und ihr beschäftigt mittlerweile 150 oder 180 Mitarbeitende. Wie viel sind es jetzt?
Ja, tatsächlich sind es 180 plus und sogar mehr. Ich denke, das rasante Wachstum, was wir seit Gründung an den Tag gelegt haben, spiegelt sich da ganz gut wider. 150 war, glaube ich, aus dem Artikel von vor ein paar Monaten. Mittlerweile sind es über 180 und das ist auch die Marschroute weiter nach vorne. Von daher, ja, tatsächlich sind es mittlerweile über 180.
Prima. Wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit geben, dich ein bisschen vorher einzuordnen oder einordnen zu können, kennenzulernen. Zum Einstieg, du bist Start-Upper praktisch seit jüngsten Jahren. Skizziere mal kurz bitte deinen beruflichen Werdeguide, Flashlights, Stationen, Orte, das Studium und den Menschen, wenn es Entscheidende gibt, denen du begegnet bist.
Ja, genau, also Start-Upper seit jungen Jahren, ja, so kann man es beschreiben. Also ich habe tatsächlich als 3 Käse hoch mein erstes eigenes kleineres Business aufgezogen, aber während des Abiturs habe ich so Franchise-Veranstaltungskonzepte erfunden und dann auch überregional vertrieben. Ich habe einen älteren Bruder, der hat immer erzählt mit seinen ganzen Freunden und Freundinnen, wie langweilig die Events sind, wo er unterwegs ist. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das besser und schmeiß mal die Partys, wo dann am Ende die ganzen Leute hinkommen sollen. Das beschreibt so ein bisschen meine Gründer-DNA. Ich habe immer also nach was gesucht, wo gibt's was zu optimieren und dann einfach machen. Und das habe ich da gelernt. Und diese Station hat mich auch ganz gut auf mein weiteres, man sagt ja heute so cool, Entrepreneurleben vorbereitet, weil man kann sich vorstellen, bei so Veranstaltungskonzepten geht alles schief, was schief gehen kann. Und dann bringt einen nicht mehr so viel aus der Ruhe, sagen wir es mal so. Genau. So ist gestartet. Habe dann eine Zeit lang nach der Schule tatsächlich eine Rolle in Mumbai gehabt, in Indien. Auch wieder im Startup-Bereich, habe da Fundraising gemacht, also die Investoren und Sponsoren gewonnen für eine Sports-Plattform. Ist eine spannende Story, wird aber jetzt den Rahmen des Podcasts heute sprengen. Und habe da einfach mal gesagt, okay, andere Kultur, Angriff auf all deine Sinne. Und jetzt musst du dich mal, wenn du dich in Deutschland ein bisschen bewiesen konntest bisher, jetzt machst du mal in Indien. War definitiv ein sehr, sehr prägender Lebensabschnitt. Habe dann eine Zeit lang noch in Sydney verbracht, habe da so ein bisschen Führung the Hard Way lernen dürfen, habe da Vertriebsteams geführt, wo der Jüngste 10 Jahre älter war als ich. Auch das hat mir sehr geholfen für die Affinity-Story, weil ich vom Alter nicht der Älteste in der Company bin. Genau, bin dann zurück nach Deutschland vor knapp über 10 Jahren, habe auch was gelernt und auf dem Papier, habe BWL gemacht an der Uni Köln und bin dann eigentlich wieder in die Unternehmerwelt abgetaucht oder in die Startup-Welt. Und das hat mich auch zu bezahl.de und Automotive hingeführt, weil ich bin in einem Startup eingestiegen, was sich zur Aufgabe gemacht hatte, eine Art PayPal für Autotransaktionen zu bauen, für den Privatmarkt. Also wirklich noch nicht Autohändler, sondern wenn von privat an privat ein Auto verkauft wird, wollten die das bargeldlos abbilden und ermöglichen, dass das per Smartphone 24/7 am Samstag bei der Auslieferung oder Übergabe funktioniert. Da bin ich mit eingestiegen und das hat mich dann zum Autohandel gebracht und da habe ich viel gelernt. Und im Endeffekt ist da die Idee zu bezahl.de entstanden. Und dann haben 2018 mein Mitgründer Ulrich Schmidt und ich gesagt, jetzt machen wir es richtig, jetzt bauen wir einen großen Industriestandard und auf der Reise sind wir jetzt gerade. Und machen, wie du eingangs gesagt hast, nichts anderes als uns damit zu beschäftigen, Zahlungsprozess für Autohaus-Player oder auch für After-Sales-Player zu optimieren und zu innovieren oder digitalisieren.
Okay, den Bedarf erkannt und relativ schnell dann ja ein Konstrukt und eine Struktur aufgesetzt. Wie wir eben auch, wie ich schon angedeutet habe, ihr habt in den letzten Jahren auch eine Menge Investoren gefunden auch. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, wer so da, ja, wer Geld gegeben hat und wer an euch glaubt?
Ja, absolut. Also damit man so ein Thema, wie wir es tun, in der hohen Geschwindigkeit in den Markt bringen kann, braucht man im Endeffekt Investoren an Bord, die von Tag 1 an die Story glauben, an das Gründerteam glauben und sagen, okay, wir kennen uns in der Branche aus, wir verstehen den Painpoint, den ihr löst, wir wollen gerne in eure Idee investieren. Und da haben wir begonnen mit tatsächlich so, man nennt das Business Angels, ja, also Privatinvestoren, die selber gutes Geld verdient haben und gesagt haben, okay, wir möchten gerne eure Idee unterstützen. Das hat uns natürlich geholfen, weil da auch schnell Türen aufgemacht werden konnten aus der Branche. Man kann es auch in gewissen Pressemeldungen nachlesen. Kaisersleben zum Beispiel ist mit bei uns investiert. Der hat verschiedene Firmen im Automotive-Sektor erfolgreich gemacht und aufgebaut. Wir haben dann weitergemacht, gezeigt, dass das aufgeht, was wir vorhaben, gezeigt, dass wir große Player gewinnen können, dass wir aber im Endeffekt unterschiedliche Größen von Autohäusern überzeugen können, dass die Lösung bezahl.de hilft, die Liquidität zu optimieren und die Prozesse zu optimieren, und haben dann angefangen, institutionelle Geldgeber auch zu gewinnen, allen voran jetzt in der letzten Runde mit PayPal Ventures, was so ein bisschen der Ritterschlag auch war im Fintech-Bereich. Wenn man PayPal, ist kein Stratege, sondern ist wirklich der Venture-Capital-Arm von PayPal, der auch unabhängig von PayPals Geschäftsinteresse investiert, das ist immer wichtig zu sagen. Aber wenn PayPal in eine Story aus Köln in der Nische Auto investiert, ist das tatsächlich ein sehr starkes Zeichen auch gewesen. Und die sind jetzt im Endeffekt seit letztem Jahr mit an Bord. Und genau, so konnten wir diese hohe Geschwindigkeit auch an den Tag legen, die wir, glaube ich, seit Gründung gezeigt haben, um dem Markt zu helfen, schneller und digitaler zu werden.
Ja, eine Story aus Köln, sagst du. Das kann ich natürlich nur begrüßen als selber hier in Köln Ansässiger und ja, tatsächlich auch mit dem, ja, man ist natürlich auch in der Automobilbranche, auch in vielen anderen Ballungszentren unterwegs, Frankfurt, auch München ist viel angesiedelt. Eure Startup-Szene oder auch Fintech, Berlin ist ein Standort, der natürlich oft gewählt wird, aber ihr seid in Köln und wisst die Vorzüge hier zu schätzen. Man sieht euch auch in der Lokalpresse viel, Kölner Rundschau, Kölner Stadtanzeiger, und genau, man sieht, dass man über euch spricht hier auch, und das tut gut, oder?
Ja, wir sehen das so ein bisschen als unsere Aufgabe, Köln da auch ein bisschen mehr auf die Landkarte zu bringen, wie du es schon gesagt hast. Wir haben in Deutschland, glaube ich, Berlin da als zentralen Hub für Technologieunternehmen, und wir waren, kurze Side-Story, die es aber ganz gut beschreibt, wir waren in den letzten Jahren immer im Fintech-Preis oder Fintech-Award Germany. Und da stand dann, woher kommen eigentlich die Companies? Und dann stand da Berlin, München, Frankfurt, wie du gesagt hast. Und dann Greater Cologne Area. Und dazu gehören irgendwie alle Startups aus NRW, wo ich dann gesagt habe, ey, wir müssen hier mal dafür sorgen, dass Köln präsenter wird. Und genau, wie du sagst, Köln hat auch Vorzüge. Ich denke, Talent zu gewinnen ist einfacher. Also hier so ein Local Champion zu werden, ist einfacher, als wenn du in Berlin sitzt. Andererseits heiern wir mittlerweile auch in ganz Deutschland und auch im Ausland. Das wurde ja durch dieses ganze Remote-Thema ein bisschen vereinfacht. Ja. Aber es tut gut, wenn wir unseren Job tun können und Köln ein bisschen mehr und präsenter auf die Tech-Landkarte bringen können. Absolut, ja.
Ja, das Thema Recruiting und Fachkräfte und generell auch in, ja, einem digitalen Player, der ihr seid, da können wir gleich, oder würde ich ganz gerne gleich noch mit dir drüber sprechen. Erstmal zum Einstieg, wir steigen jetzt mal ein in das, was ihr eigentlich macht mit bezahl.de, und da habe ich mir das jetzt in den letzten Tagen natürlich mal genauer angeschaut und aus der Distanz betrachtet, sieht das erstmal nach einem stringenten Wachstumsprozess aus und in den letzten 7 Jahren, ja, als Payment Provider, Dienstleister, wie auch immer man das bezeichnen möchte, hat es auch Hemmnisse gegeben, Rückschläge?
Ja, ich denke immer, wenn man Innovation schafft und einen Markt auch irgendwo verändern möchte, einen Status Quo Challenge und verändert, gibt es immer Rückschläge, vor allem bei so einer Wachstumsstory. Das wäre gelogen, wenn es immer nur bergauf gehen würde. Um mal ein, zwei zu nennen, wo man dann relativ wenig selber für konnte, wo man beweisen musste, dass man eben mit dem Team auch solche Rückschläge meistern kann, war zum Beispiel die Wirecard-Story. Die Wirecard war unsere zentrale oder unser zentraler Bankenpartner für die Technologie, die wir hinter dem Konstrukt anbieten. Ich brauche nicht erklären, warum die Wirecard ein Rückschlag gewesen ist, weil natürlich das dafür gesorgt hat, dass wir in kürzester Zeit eine neue Bank gewinnen mussten und implementieren mussten, was gar nicht so einfach war, weil wir eben diese Technologie mit erfunden haben, die wir anbieten. Und die Wirecard war damals die einzige Tech-Bank in Deutschland, die das auch mitgegangen ist in der Geschwindigkeit. Toi, 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 haben wir das alles hinbekommen. Aber das war so ein Rückschlag, wo man sagt, okay, plötzlich darf ich mich gar nicht oder kann ich mich nicht mehr so auf meinen Kundenmarktpartner konzentrieren, sondern muss mich jetzt um mich selber gerade kümmern und so ein Thema lösen. Das war sicherlich ein Thema. Das andere Thema, ich glaube, die Story ist auserzählt, würde ich gar nicht zu tief drauf eingehen, aber auch Covid war natürlich in der frühen Phase bei uns erstmal spannend und auch eine Challenge, weil der ganze Markt in Schockstarre war. Im Nachhinein, glaube ich, hat uns das auch geholfen, weil das Gespür für Digitalisierung, für wie kann ich mich effizienter aufstellen bei allen Playern, glaube ich, im Markt, dann plötzlich da war und auch weg vom Bargeld hin zu digitalen Zahlungsprozessen, auch das hat sicherlich am Ende uns in die Karten gespielt und auch gefördert, aber hätte man mich gefragt, hätte ich mir Covid sicherlich nicht gewünscht, ja? Von daher, auch das war definitiv eine Challenge in der frühen Phase, in der wir da waren.
Gut, dann lass uns mal nochmal tiefer in die Prozesse tatsächlich reingehen und das, was ihr als Dienstleister im Detail dann wirklich auch anbietet für den Autohandel. Wie können Autohändler oder Autohandelsketten, Akteure im Kfz-Gewerbe von euren Payment-Diensten profitieren? Order-to-Cash-Prozess nennt ihr dann. Wie sieht der aus in der ganzheitlichen Darstellung, die ihr anstrebt?
Genau, also ich würde mal anfangen mit dem, was haben wir vorgefunden und warum gibt es uns eigentlich? Vorgefunden haben wir eben in vielen Gesprächen mit dem Markt, das heißt, wir haben die Lösung auch immer mit dem Markt gemeinsam entwickelt, dafür stehen wir auch so ein bisschen, dass der Order-to-Cash-Prozess, wie wir es nennen, ohne Bezahldate tatsächlich geprägt ist von Workarounds. Das heißt, das, was die Autohaus-Player sich in den letzten Jahrzehnten selber an Prozess aufgebaut haben, ist aber geprägt von manuellen Prozessen. Ja, ein Beispiel, wenn die Rechnung geschrieben wird, dann wird sie per Post verschickt oder ausgedruckt dem Kunden übergeben oder vielleicht per E-Mail geschickt und dann darf der Kunde am Counter vor Ort bezahlen, am analogen Kassen, überweist im Nachgang, kennen wir ja auch alle. Und für jeden Zahlungsprozess gibt es eigentlich einen eigen individuellen Prozess auf Autohausseite. Die Überweisung muss zugeordnet werden in der Buchhaltung, an der Kasse wird dann irgendwie mit einem anderen Kassensystem die Zahlung angenommen, dann gibt es Kassenabschlüsse. Das heißt, der gesamte Prozess ist ja eigentlich ein notwendiges Übel. Das ist ja kein Kernbusiness für die Autohausplayer, sondern eigentlich muss es einfach getan werden. Und wir haben, und das ist eigentlich der kürzeste Pitch für Bezahl.de, ist, wir haben eine Plattform geschaffen, wo wir sagen, du wirfst alle deine Forderungen in die Plattform und ab dem Moment automatisiert die Plattform den Rest. Wir kommunizieren die Forderungen an den Kunden über verschiedene Wege, bieten verschiedenste Zahlungsmöglichkeiten online, offline, an Self-Service-Kassen mit der physischen Karte, digitale Ratenzahlungen und ordnen dann, egal wie der Kunde bezahlt, jede Zahlung automatisiert zu und spielen das ins Buchhaltungssystem. Bedeutet, der Kunde, also unser Partner, der Autohändler oder der After-Sales-Player, wird schneller bezahlt durch Standardisierung, ohne jeglichen Aufwand mehr mit diesem ganzen Zahlungs- und Forderungsprozess zu haben. Und der Kunde sagt am Ende auch noch, oh, das war ein moderner Prozess mit der Auswahl der Zahlungsart, toller Service. Und das ist keine Rocket Science, weil so eine Art der Lösung gibt es in verschiedenen Branchen zum Teil auch schon. Nur, ich glaube, in der Runde, auch in der Zuhörerschaft, brauche ich nicht die fragmentierte Systemlandschaft unserer Branche erklären, wodurch viele Player mal einen großen Bogen um Auto gemacht haben. Und wir waren die ersten verrückten, naiven Geist, die gesagt haben, okay, wir integrieren uns in diese Systemlandschaft und sorgen für eine integrierte Lösung. Deswegen sind wir eben auch so industriespezifisch und sagen, wir sind Europas Standard für Automotive Order to Cash und konzentrieren uns darauf, diese Branche eben dahingehend deutlich effizienter aufzustellen.
Von der Idee bis zum ersten Kunden, kannst du ungefähr skizzieren, wie lange das gedauert hat? Habt ihr alles in-house auch programmiert?
Ja, total. Also von der Idee bis zum ersten Kunden waren es wenige Monate. Warum? Weil wir, oder tatsächlich vielleicht sogar wenige Wochen, weil wir Entwicklungspartner von Beginn an Bord geholt haben. Wir haben gesagt, wir können tolle Tech-Lösungen bauen. Das haben wir in unserer, mein Mitgründer Ulrich Schmidt, ist für Produkt und Technologie vor allem verantwortlich. Und wir haben immer gesagt, wir können tolle Produkte bauen, aber wir brauchen euch, liebe Partner, um zu verstehen, was ist der wirkliche Bedarf. um mit euch in die Prozesse reinzugehen und eigentlich von euch erklären zu lassen, was braucht ihr rund um die Zahlung. Und deswegen haben wir diese Entwicklungspartner sehr früh, nach wenigen Wochen, gewonnen. Dann haben wir mit denen gemeinsam so diesen Proof oder diesen MVP gebaut, ja, das kleinste Produkt, was man irgendwie erstmal vertesten kann. Und das war nach wenigen Monaten live. Und dann haben wir mit dem Markt immer weiterentwickelt und weiter optimiert und bieten jetzt im Endeffekt eine ganzheitliche Lösung für alle Forderungen, die so im Autohaus oder After Sales stattfinden kann.
Und heute sagt ihr, eigenen Angaben zufolge, sind 70% der Top-Händler in Deutschland eure Kunden?
Also Top 100 Autohausgruppen. Also wir haben uns natürlich am Anfang auf die großen Gruppen gestürzt und spezialisiert. Und je nachdem, welche Liste man dann nimmt, da gibt es ja verschiedene Listen, aber sind wir mittlerweile bei über 80% auch schon von den Top 100 Autohausgruppen, die sich für Bezahl.de entschieden haben. Mittlerweile sind wir aber eine Lösung für jegliche Größenordnung von Autohäusern, weil früher war immer so, ja, Bezahl.de ist doch nur was für die großen Ketten. Das ist mittlerweile nicht so. Wir haben ganz, ganz viele Partner, die eben auch 1, 2, 3, 5 Standort-Autohausgruppen sozusagen haben.
Ja, dann lass uns mal auf die aktuelle Situation in der Branche schauen. Die letzten Jahre waren geprägt von Konsolidierungsprozessen, von vielen Übernahmen. Es gab eine gewisse Machtkonzentration. Generell ist die Branche, auch diese Branche, im Umbruch, wie viele Branchen natürlich. Und durchaus kann man auch sagen, wenn man sich die Vertriebsmodelle anguckt, das Vor und Zurück bei VW jetzt beispielsweise auch wieder, ja, es ist auch eine gewisse ungewisse Zukunft tatsächlich da. Wir haben auch neue Player, die aus China in den Markt kommen, neue Strukturen auch schaffen, Partner suchen. Das klappt nicht immer ganz so, dann bauen sie ihre eigenen Strukturen auf. Wie siehst du die Branche im Moment gerade?
Ich glaube, dein Intro der Frage hat es schon gut beschrieben, ja, wie viel Neuerung dabei ist. Also ich denke, das Spannende an der Branche und an unseren Partnern ist auch, dass die sich immer wieder neu erfinden musste oder immer wieder im Wandel war. Ich denke, aktuell ist der Wandel am größten, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, einfach durch diese Ungewissheit, die du gerade aufgezählt hast. Ich meine, der neue Vertriebsprozess ist auch, glaube ich, weit weg davon, geregelt zu sein, sondern da sehen wir ja auch gerade Rückzüge und Veränderungen. Und das bringt natürlich unsere Partner in eine Situation, wo man selber sich eigentlich auf die Chancen konzentrieren möchte und sagen möchte, okay, wie sieht das Modell und mein eigenes Business in der Zukunft aus? Dennoch ist der Rahmen momentan noch nicht wirklich geklärt. Und ich glaube, das ist eine spannende Phase, eine spannende Situation. Die Konsolidierung ist, glaube ich, ein logischer Schritt in Deutschland gewesen, wenn man sich mal andere Länder anguckt. Wir machen gerade auch international die Expansion mit Spanien, Italien als ersten Länder, die wir jetzt gerade anfangen zu bespielen. Und da ist Deutschland schon sehr fragmentiert. Und ich denke, da ist diese Konsolidierung tatsächlich absehbar gewesen. Von daher spannende Zeit. Und ich denke, die Guten werden sich da auch wieder neu erfinden und ein sehr, sehr gutes Geschäft in der Zukunft abwickeln.
Ja, das ist jetzt gerade auch schon die Internationalisierung eures Geschäftes direkt angesprochen. Das hätte ich nachher auch nochmal gefragt. Ja, spannend. Läuft das in Spanien, war der eine Markt?
Spanien, Italien sind die beiden Märkte, wo wir schon aktiv sind, korrekt, ja.
Okay, und das läuft anders, als es in Deutschland gelaufen ist? Oder könnt ihr Erfahrungen, die ihr hier genutzt habt, also abseits von dem System, sondern wie man auch an die Branche, an die Netzwerke rankommt, läuft das anders?
Also wir haben extrem viele positive Learnings aus Deutschland natürlich mitnehmen können nach Spanien, Italien. Toi, toi, toi und positiv auch für alle in Deutschland, glaube ich, ist, dass wir als Deutschen immer noch als Qualitätsstandard gesehen werden, auch wenn man ja viel Negatives gerade liest und die Stimmung negativ ist. Wenn man nach Spanien oder Italien kommt und sagt, den deutschen Markt haben wir schon erfolgreich erschlossen und sind da sozusagen der neue Standard, dann wird da auf jeden Fall sofort zugehört. Ich glaube, das ist schon mal eine positive Message. Trotzdem funktionieren Märkte immer ein bisschen anders. Deswegen haben wir da auch lokale Teams, weil ich könnte da wahrscheinlich nicht so gut ankommen wie dann unser spanischer Country Head oder italienischer Country Head. Da ist die Kultur dann doch unterschiedlich. Aber positiv für uns ist, dass die Prozesse in den Ländern genauso laufen wie in Deutschland und unsere Lösung sofort auch als Mehrwert verstanden wurde. Und das spielt uns natürlich klar in die Karten, dass wir sagen, wir müssen das Produkt jetzt nicht großartig verändern.
Und wenn wir nochmal zurück nach Deutschland schauen, wer sind die Multiplikatoren für euer Geschäft hier, die euch wesentlich geholfen haben oder auf die ihr setzt?
Ja, wir haben angefangen, tatsächlich die Markenhändlerverbände früh zu gewinnen. Also ein Beispiel ist der Volkswagen-Audi-Partnerverband damals gewesen mit dem Dirk Wedding von Knapp und Alexander Sauer-Wagner, die früh verstanden haben, dass der Weg, den wir da einschlagen, für die Partner richtig und wichtig ist. Und die haben uns natürlich dann schnell auch empfohlen in die VW-Händlerschaft, was uns natürlich erstmal Kredibilität von Tag 1 gebracht hat, als wir noch eine kleine Pommesbude in Köln waren mit 8 Leuten oder so. Mhm. Ja. Und dann der Verband uns empfiehlt, hat uns natürlich qualitative Gespräche gebracht. Das heißt, wir haben die Markenverbände erstmal überzeugt, dass sie auch uns empfehlen. Das war ein wertvoller Multiplikator. Und wir haben auch viele Partnerschaften mit eben Systemhäusern, wo wir integriert sind, um dann über die Systeme eben auch die Händler anzugehen und zu sagen, hey, Bezahl.de ist bei uns im System schon voll integriert. Das ist kein IT-Projekt, sondern ihr könnt im Endeffekt nahezu Plug and Play auf Knopfdruck von dieser Automatisierung der Forderungsprozesse profitieren. Und das ist auch so ein Multiplikator, den wir gerne nutzen, jetzt auch in den neuen Ländern, dass wir da die Systemhäuser gewinnen.
Mhm. Wir adressieren mit unseren Inhalten, mit Automotive Insights hier nicht nur den Autohandel, die Autohäuser, sondern auch freie Werkstätten, Reifenfachhändler, Skalierung dahin. Oder wie sieht's da aus bei euch?
Absolut. Total wertvoller Markt für uns. Wir sind damals gestartet mit Autoverkauf. Und vor vier Jahren, würde ich sagen, wurden wir von unseren Partnern selber darauf aufmerksam gemacht, dass sie gesagt haben, hey, für Autoverkauf super Haken dran. Wenn ihr das aber fürs After-Sales-Geschäft für uns hinbekommt, Werkstattrechnungen, Zubehör, Teile, dann hätten wir viel mehr gewonnen, weil da machen wir so ungefähr 8-mal so viele Forderungen und Rechnungen als im Autoverkauf. Mhm. Seitdem haben wir uns sehr stark eben auf dieses After-Sales- und Werkstattgeschäft konzentriert. Und deswegen sind diese freien Werkstätten für uns absolut wertvolle Partner. Und ich würde mittlerweile unsere Ausrichtung auch tatsächlich vom Fokus her auf diesen After-Sales-Werkstatt-Bereich beschreiben, weil beim Fahrzeugverkauf ist weniger komplex als der After-Sales, ja, von den Forderungstypen, von den Zahlungsweisen etc. Genau, und da helfen wir einfach Werkstätten, auch freien Werkstätten, auch Einzelhäusern oder keine Ketten, ja, sondern 1, 2, 3 Standorthäusern, einfach sich da innovativ aufzustellen und dafür zu sorgen, dass sie sich aufs Kerngeschäft konzentrieren können und sich nicht mit Rechnungen, Faktura, Forderungsmanagement und Verbuchen von Zahlungen beschäftigen müssen, was ja doch dann tatsächlich einen hohen manuellen Aufwand mit sich bringt.
Wie sieht's denn mit einer weiteren Skalierung in auch beispielsweise in die Bereiche Finanzierung oder Versicherung aus? Ist das denkbar für euch oder seid ihr da schon dran?
Absolut. Im Bereich Finanzierung haben wir einen großen Schritt gemacht. Und zwar haben wir eine voll digitale Ratenzahlung bei uns integriert als Zahlungsweg. Bedeutet, in Bezahl.de gibt es ganz viele Zahlungsoptionen, die integriert sind. Unter anderem können eben bei uns jetzt die Endkunden, egal ob privat, zukünftig auch tatsächlich Gewerbe, voll digital die Werkstattrechnungen in Raten bezahlen, ohne sich zu outen. Und das war ein spannender Aspekt, weil viele Partner haben gesagt, ja, wir haben ja heute schon eine Ratenzahlung im After-Sales, aber die nimmt keiner an. Dann haben wir gesagt, ja, okay, und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe immer, warum denn nicht? Und Antwort war, der Serviceberater hat keine Lust, diese Ratenzahlung zu erklären und auch abzuschließen. Er sagt, ich bin nicht hier irgendwie Finanzierungsberater. Und der Endkunde oder der Kunde kommt vielleicht mit einem A4 auf den Hof gefahren oder mit einem 5er BMW vielleicht sogar und sagt, die 800 € Werkstattrechnung, die würde ich aber gerne in Raten zahlen und müsste sich jetzt bei einer Person outen. Also ganz triviale Dinger. Und wir sehen gerade, dass diese Vollintegration in den Zahlungsprozess, wie man ihn auch im E-Commerce kennt, der kriegt die Zahlungs-, wir nennen es liebevoll, Einladung und kann dann sagen, okay, die 800, 1200, wie auch immer, After-Sales-Rechnung möchte ich in ein paar Raten zahlen und kann dann die Monatsrate wählen und unser Partner kriegt die volle Auszahlung und sogar auch Kickbacks. Und das war tatsächlich ein großer Schritt, den wir da im Finanzierungsbereich gemacht haben, der super angenommen wird im Markt. Und Versicherungsthemen haben wir auch mit auf der Roadmap, weil wir einfach den perfekten Touchpoint zum Kunden haben und auch da unseren Partnern helfen können, das Angebot besser zu bespielen, als wenn es dann irgendwie über die eigenen Mitarbeiter, die eigentlich was anderes tun möchten und zu tun haben, erfolgt oder eben nicht erfolgt.
Sehr schön. Einen letzten Twist möchte ich noch machen und zwar in Richtung euch als Arbeitgeber. Wir sprechen hier bei Automotive Insights oft, in der Branche gibt es einfach einen akuten Fachkräftemangel. Das Thema Recruiting ist wahnsinnig ja oben auf der Agenda, betrifft natürlich auch andere Branchen. Und ihr als Player oder ja, als wichtiger Akteur in digitaler Industrie, fällt euch das leichter, an Fachkräfte anzukommen?
Also, da möchte ich auch eine Lanze brechen für alle nicht 7 Jahre alten Unternehmen. Ja, das, ich glaube, auf jeden Fall haben wir es leichter, weil wir das von neu denken durften und sagen durften, okay, wir nutzen eigentlich alles, was jetzt in der neuen Welt für Fachkräfte wichtig ist. während eine komplette, ich sag mal, ein Betrieb oder ein familiengeführtes Unternehmen, was schon seit Jahrzehnten besteht, komplett zu drehen, ist, glaube ich, deutlich anspruchsvoller. Absolut machbar, und ich würde mich als Arbeitgeber selber auch immer hinterfragen und gucken, sind unsere Werte noch aktuell, leben wir die auch wirklich, kommunizieren wir die richtig? Aber ja, wir haben es definitiv leichter. Ich kann vom Glück sagen, dass wir keinen Aufwand damit haben, Fachkräfte zu finden, weil die oft an uns rantreten, weil wir eben, wie du gesagt hast, in der Region Köln und Umgebung als Champion gerade viel in der Presse sind und, glaube ich, als attraktiver Arbeitgeber da kommuniziert werden und uns da auch stark positionieren. Und dennoch auch wir hinterfragen jedes Jahr neu unsere Werte, wie kommunizieren wir die Werte nach außen, wie treten wir als Arbeitgeber auch für neue Fachkräfte auf, sind wir schnell genug im Recruiting-Prozess, kann ich auch jedem Hörer hier empfehlen, ob man wirklich schnell genug ist und auf Bewerber innerhalb eines Tages reagiert, weil Geschwindigkeit ist heutzutage ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, viele werden dann sagen, oh, bei uns hat das eher eine Woche oder mehr, bis wir mal reagieren. All das sind so Kriterien, die aber auch jedes andere Unternehmen für sich mal hinterfragen kann, um sich da besser aufzustellen.
Und wenn ich dann bei euch im Unternehmen arbeite, was ist dann, welche Unternehmenskultur erwartet mich dann? Wie motiviert ihr? Wie profitiere ich als Mitarbeiter, wenn ich eine gewisse Mündigkeit auch haben möchte und mitreden möchte?
Ja, also ich denke, ein Thema, was wir sehr stark leben, ist einfach Identifizierung mit der Story. Und das kriegen wir auch immer wieder zurückgespielt. Das heißt, neue Mitarbeiter fühlen sich sehr schnell identifiziert, weil wir sehr viel Kommunikation leben. Wir machen viele regelmäßige Updates, wo auch wir als Gründer auf die Bühne treten und kommunizieren, was läuft gerade, was sind gerade die Pläne, dass wirklich sich jeder in der Company Teil dieser Story fühlt. Das ist so ein Thema. Und das zweite Thema ist natürlich, dass wir als Tech-Company und als irgendwo pionierende Experten, ja, dass wir sagen, wir machen gerade was Neues und wir müssen halt eine hohe Fehlerkultur leben, wir müssen schnell Verantwortung übertragen an die Leute, sonst kriegt man so ein Wachstum gar nicht gestemmt. Und auch das ist natürlich vor allem auch für junge, hungrige, motivierte Fachkräfte total spannend, zu sagen, okay, ich kann hier in so ein pionierendes Umfeld rein, darf mich beweisen und krieg auch schnell Verantwortung. Von daher, ich glaube, das sind so die Alleinstellungsmerkmale, vor allem Identifizierung mit der Story, viel Kommunikation und viel Empowerment.
Super, Lasse, ich danke dir. Das war zackig, aber genauso mag ich das irgendwie zum Einstieg der Woche. Ich danke dir für deine Ausführungen. Du hast sehr ausgiebig in verschiedenen Themenfeldern für uns dich offengelegt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf eurem Weg und wir bleiben mit Sicherheit in Kontakt.
Unbedingt. Kai, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Tolle Woche und lieben Gruß an alle Zuhörer.
Danke. Ich verabschiede mich auch von euch. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.